Hallo liebe Leute, wir begrüßen euch zum ersten Türchen eures Adventskalenders. Den ersten Beitrag macht ein Comic-Blogger. Unser Name ist René, er selber hat einen Blog, den er Renés Nerd Cave nennt. Ich verfolge ihn seit längerem schon. Er hat spannende Beiträge zur Popkultur, allen voran natürlich übers Comic, hegt eine irrsinnige Leidenschaft für Dinosaurier und lässt in seinem Beitrag für uns das Jahr mal ein wenig Revue passieren. Bezogen auf seinen Lieblingsfilm, seinen Lieblingscomic und die ein oder anderen Probleme oder auch schönen Dinge, die ihm so entgegengekommen sind dieses Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der René von René's Nerd Cave und die Ottis haben mich dieses Jahr freundlicherweise gefragt, ob ich nicht einen Beitrag zum Adventskalender machen möchte. Ja, was soll ich sagen? Hier bin ich. Ja, 2022 ist ein Jahr voller Ereignisse. Das werdet ihr ja auch alle gemerkt haben. Ja, in so einem Jahr gibt es eigentlich viel zu berichten. Aber da das jetzt hier, wenn man auf alles eingehen würde, natürlich den Umfang sprengen würde, konkretisiere ich das Thema auf 2-3 Aspekte, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Da wären zum einen 2 positive Aspekte und auch 2 negative Aspekte. Da komme ich aber gleich nochmal im Detail zu. Es geht vor allem darum, dass Panini mittlerweile mehr Omnis und Deluxe Collections, wie es bei denen so schön heißt, rausbringt und der Teufel zurück ist. Dazu gleich mehr. Negativ, ja, Preisanstiege, da sind wir alle von betroffen, aber auch das Verhalten vieler Fans, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, da komme ich später zu. In erster Linie möchte ich mich jetzt erstmal um 2 Themen kümmern, die mir sehr am Herzen liegen. Nämlich mein Film des Jahres und mein Comic des Jahres. Fangen wir mit dem Film an. Wer mich von meinem Blog vielleicht kennt, der wird wissen, dass ich ein ziemlicher Batman-Fan bin. Dementsprechend ist es eigentlich eine relativ einfache Entscheidung gewesen dieses Jahr. So ist mein Film des Jahres auf alle Fälle The Batman von Matt Reeves und mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Fledermaus. Das ist ein Film, wo ich mich tatsächlich sehr, sehr lange drauf gefreut habe und ich konnte von Anfang an eigentlich die ganzen, ja man muss es einfach sagen, die ganzen Hasskommentare in Richtung Pattinson, die konnte ich nicht nachvollziehen, weil klar, man kann jetzt drüber streiten, ob Twilight so ein tolles Erlebnis der Popkultur ist, bin da auch eher anderer Meinung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich wahnsinnig viele, vor allem weibliche Fans des Franchises. Aber man muss einfach anerkennen, dass Robert Pattinson nach Twilight so unglaublich viele tolle Rollen gespielt hat. Erwähnenswert wären da für mich auf alle Fälle Wasser für die Elefanten, was wirklich ein grandioses Drama ist. Und auch aus der jüngeren Vergangenheit Der Leuchtturm, für mich einer der Filme der vergangenen Jahre. Gerade was Atmosphäre und Charakterdarstellung angeht, ist er da wirklich ganz, ganz oben auf dem Zenit seiner Karriere in meinen Augen. Und ja, ich finde tatsächlich, dass Robert Pattinson ein wahnsinnig guter Batman ist. Das stellt er in dem Film auf jeden Fall unter Beweis. Natürlich tut das Drehbuch von Matt Reeves da auch seinen Teil zu bei. Wir haben hier einen Batman, wie wir ihn bisher noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir haben einen sehr realistischen, aber trotzdem sehr comichaften Batman, was die Darstellung angeht. Wir erleben endlich mal diesen wahrhaftigen Detektiv. Wir haben einen Batman, der in seinem zweiten Jahr ist. Er ist rau und unbarmherzig. Er ist noch nicht da, wo er irgendwann sein möchte. Er ist noch nicht da, wo wir ihn in vorherigen Filmen erlebt haben. Wenn man jetzt bedenkt, Batman Begins mal außen vor gelassen, so Filme wie The Dark Knight oder Batman wie Superman, da ist Batman schon der Held, der er ist, den wir aus vielen, vielen Comics kennen. Wir sind jetzt aber in einer Year-Two-Story, was man einfach auch total merkt. Ne? Also Batman ist noch, ja, ungestüm. Er weiß noch nicht so richtig, wo sein Platz in der Welt ist und wie er als Held agieren möchte auf lange Sicht. Und genau da setzt Matt Reeves an. Der Riddler erinnert mich oft an viele Psychos aus Horrorfilmen. Die Fallen im Film erinnern natürlich an gewisse Fallen aus den Saw-Teilen. Auch wenn da jetzt das Rad nicht neu erfunden wird, die Mischung des Films ist einfach unglaublich. Und auf seine 3 Stunden gerechnet, viele Leute sagen, dass der Film Längen hat. Aber ich finde diese Längen, die da oft beschrieben werden, finde ich einfach, ja, die gehören zum atmosphärischen Aufbau. sowohl die Musik als auch das Screenplay sind in The Batman wirklich, wirklich gelungen in meinen Augen und dieses Crime-Noir kommt einfach sehr gut rüber. Deswegen finde ich es einfach schade, dass so viele Leute dem Film keine realistische Chance gegeben haben, nur weil Robert Pattinson jetzt in der Hauptrolle ist. Denn wie eingangs auch erwähnt, Robert Pattinson als Batman ist wahnsinnig gut. Man kann drüber streiten, dass Pattinson als Bruce Wayne nicht gut ist. Da möchte ich auch zu sagen, er hatte in dieser Hinsicht auch nicht viele Chancen, sich zu beweisen. Das Drehbuch von The Batman hat nicht viele Szenen mit Bruce Wayne. Entsprechend schwierig ist es natürlich in dieser Hinsicht, als Schauspieler sich zu beweisen. In erster Linie ist es aber ein Batman-Film und wir kriegen sehr, sehr viel Batman-Screentime, was ich sehr erfrischend finde. Denn wie oft kommt es vor, dass wir Comicfilme sehen, wo der eigentliche Hauptcharakter, nämlich der Comicheld, kaum Screentime hat? Wir sehen zwar den Darsteller als Charakter, aber sehr, sehr selten als Superheld. Und genau das macht Batman, beziehungsweise The Batman, in diesem Fall deutlich besser. Deswegen ist The Batman für mich auf jeden Fall der Film des Jahres und ich hoffe sehr, 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 dass wir in Zukunft noch viele weitere Filme mit Robert Pattinson sehen, weil genau das ist auch das, was der Charakter braucht. Konstanz. Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Batman-Darsteller und ich glaube, das ist auch ein großer Grund darin, warum so viele Leute einfach da nicht diese Offenheit haben, die die Darsteller durchaus verdient hätten. Natürlich ist es legitim, dass der eine Zuschauer Christian Bale besser findet und der andere findet Ben Affleck besser. Das ist komplett legitim. Trotzdem finde ich es schade, dass viele Leute da einfach nicht diese Offenheit an den Tag legen, die Charaktere und Darsteller verdient hätten. Denn wie gesagt, in erster Linie ist für Batman ein wahnsinnig guter Batman-Film. Aber genug von Filmen und Fledermäusen, kommen wir zu meinem Comic des Jahres. Da musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, weil dieses Jahr wirklich wahnsinnig viele tolle Comics erschienen sind. Aber meine Wahl fiel dann letztendlich doch auf den Titel Carmen, der im Crosscult Verlag erschienen ist. Carmen ist ein Titel von Gillum March, ja, der ziemlich schwierig ist. Also der Titel behandelt ein Thema, was kein leichtes ist und für viele wahrscheinlich auch, ja, man muss es so sagen, als Trigger fungiert. Es geht nämlich um die junge Catalina, die in Mallorca lebt und die steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Denn ihr Freund hat scheinbar eine Affäre und da es ihr im Leben allgemein nicht so gut geht, entscheidet sie sich dann für den Tod. Und der Titel, wie eingangs erwähnt, behandelt halt ein sehr schwieriges Thema. Also Suizid ist kein leichtes Unterfangen und gilt leider auch heute noch als ziemliches Tabuthema, wenn es darum geht, über seine Probleme zu sprechen. Und ich finde, genau da macht der Titel einiges, wenn nicht sogar alles sehr richtig. Gillum March, der hier sowohl als Autor als auch Zeichner fungiert, zeigt mit seinem Titel auf wirklich eindrucksvolle, paradoxerweise wunderschöne Art und Weise, wie man mit diesem Thema umgehen kann und zeigt auch ganz klar, dass es mehr lebenswerte Dinge auf dieser Erde gibt als eben nicht lebenswerte. Denn auch in der dunkelsten Stunde gibt es immer Dinge, wo man sich dran festhalten kann. Carmen ist ein Titel, der wirklich, ja, teilweise polarisiert, habe ich gemerkt. Jeder hat da verschiedene Ansichten zu dem Thema und das ist auch völlig in Ordnung und das soll auch so sein. Jeder hat andere Probleme. Und der Titel verallgemeinert die Probleme nicht. Er zeigt aber in viele Hinsichten, sei es auf metaphorischer Ebene, sei es aber auch mit Fakten, dass es einfach Lösungen gibt und dass es viele Wege gibt, um mit seinem Problem umzugehen. Und so haben wir hier den Engel Carmen, der Catalina erscheint und ihr nochmal darlegt und offen zeigt, dass nur weil sie für sich eine Lösung findet, dass das für alle anderen keine Lösung sein kann. Und ich finde, genau in dem Aspekt macht der Titel einfach wahnsinnig viel richtig. Und ich finde, Gillum March geht hier mit wirklich viel Feingefühl an die Sache heran. Er zeigt mögliche, oder er nimmt Bezug auf mögliche Konsequenzen, zeigt auf, wofür es sich lohnt zu leben und dass Entscheidungen, die getroffen werden, oftmals einfach voreilig entschieden werden. Ja, Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben und ich finde, wo man schon bei dem Thema ist, man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, diesen Titel einmal zu lesen. Er ist wirklich ein toller Ausgleich zu der Standardkost, die sonst so erscheint. Er ist wirklich skurril und liebevoll, aber auch tragisch und wunderschön zugleich. Und zusammen mit der gewissen Portion Gesellschaftskritik, die March hier mit einbringt, gehört der Titel für mich definitiv zu den besten Titeln der letzten Jahre. Und für mich steht eigentlich fest, dass es mein Titel des Jahres ist, einfach weil er ja so unglaublich kurzweilig, unglaublich gut und feinfühlig mit so einem schwierigen Thema umgeht. Und ich denke und hoffe teilweise auch, dass der Titel vielleicht dem einen oder der anderen auch helfen mag. Einfach vielleicht Dinge zu überdenken, vielleicht sich Hilfe zu suchen, weil Hilfe ist kein Tabu. Hilfe ist selbstverständlich meiner Meinung nach, auch wenn die Gesellschaft da oftmals was anderes vorlebt. Wie gesagt, Carmen, definitiv ein Titel, den man mal gelesen haben sollte. Ob man mit dem Thema jetzt gut umgehen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich würde behaupten, ich bin auch eher jemand, der da seine Problemchen mit hat. Aber auch ich muss sagen, der Titel ist wunderschön und ist definitiv wert, gelesen zu werden. So, und wie eingangs erwähnt, möchte ich ja jetzt im Zuge dieses kleinen Podcasts noch auf die Dinge eingehen, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Und da das Beste zum Schluss kommt, fange ich einfach mal mit den negativen Aspekten an. Ja, Thema 1, Preisanstiege. Ja, wie jeder von uns unweigerlich merken wird oder es schon gemerkt hat, steigen viele, viele Preise dieses Jahr teilweise bis ins Unermessliche an. Der Grund liegt natürlich mit auf der Hand. Die gewisse Kriegsführung, die jetzt dieses Jahr leider, muss man einfach mal dazu sagen, in unserer Welt angefangen hat, die lässt viele Preise teilweise wirklich massiv ansteigen. Und davon ist natürlich auch der Rohstoffmangel ein großes Thema. Als geneigter Nerd mit einer großen Comicsammlung muss man da einfach sagen, auch Papier wird knapp. Und die Folgen davon spürt man dieses Jahr teilweise. Ich hatte im Zuge eines Artikels, den ich auf meinem Blog veröffentlicht hatte, viele meiner Leser gefragt, ob sie schon diese Auswirkungen davon spüren. Und dabei gab es teilweise überraschende Erkenntnisse. Viele schrieben mir, dass sie die Preisanstiege auf jeden Fall merken, wo ich mich selbst zuzähle. Weil wenn man jetzt so mal in sein Regal guckt, Titel, die vielleicht vor 1, 2, 3, 4 Jahren noch, weiß ich nicht, 15 Euro gekostet haben, die kosten dieses Jahr schon 17, 18 Euro. Das Ganze kann man natürlich nach oben hochstufen. Titel, die vor einem Jahr 24 gekostet haben, die kosten dieses Jahr beim Erscheinen 29. Das sind natürlich, wenn man viele Comics kauft, einige Euros, die da zusammenkommen. Aber natürlich auch, wir wollen alle einen vollen Tank haben. Das wird meistens aktuell ziemlich teuer. Schwankungen gibt es natürlich immer. Aber das sind alles so Themen, die ja unweigerlich jeden früher oder später ja betreffen. Andere haben mir darum wieder gesagt, dass sie das noch nicht merken. Ein geringer prozentualer Teil der Leser sagt, dass es für sie nicht relevant ist. Gönne ich jedem. Aber das sind natürlich so diese negativen Aspekte dieses Jahres. Inflation ist so hoch wie nie. Das ist natürlich alles unweigerlich auch irgendwann im Bereich der Sammelleidenschaft einfach ein wiederkehrendes Thema. Figuren zum Beispiel von Marvel Legends, die kosten mittlerweile mehr. Oder die Star Wars Black Series, die steigt im Preis. Videospiele, habe ich kürzlich gemerkt, werden teurer. Wo man vor durchaus sogar einigen Monaten teilweise noch 60 Euro beim Release bezahlt hat, möchten die Publisher dieses Mal schon 75 haben. Was einfach, man muss natürlich letztlich selbst wissen, ob es einem das wert ist. Ich finde allerdings, dass da muss man irgendwann die Prioritäten natürlich setzen. Ich finde zum Beispiel 75 Euro für ein neues Game, was an Day One Dutzende Updates und Patches schon braucht, alles andere als gerechtfertigt, ohne, nicht falsch verstehen, an dieser Stelle natürlich die Leistung der Macher nicht zu schmälern. Da steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit drin. Trotzdem gibt es gewisse Punkte, wo ich einfach ganz ehrlich sagen muss, ich finde Preisanstiege zwar durchaus gerechtfertigt in der aktuellen Situation, da dürfen wir uns einfach nichts vormachen, das ist einfach die logische Konsequenz. Ich finde allerdings, dass es im Verhältnis bleiben muss. Vieles bleibt einfach nicht im Verhältnis und das finde ich einfach sehr schade, weil es ist natürlich eine logische Konsequenz, wenn ein Comic teurer wird. Wenn allerdings ein sowieso schon teures Hobby noch teurer wird, muss man sich natürlich auch irgendwann hinterfragen, was macht das mit dem Absatz? Für mich eine schöne Rechnung ist, man stelle sich ein Kind vor, kriegt 10 Euro, denkt sich, cool, dafür kriege ich zwei Hefte, weiß ich nicht, Batman und Spider-Man, rennt in den nächstgelegenen Comicladen oder Kiosk, whatever, und steht dann vor der trostlosen Wahrheit, dass er sich keine zwei Comichefte kaufen kann, weil 2 Euro fehlen. denn die Hefte sind mittlerweile von 4,99 als Standardpreis auf 5,99 gestiegen. Und ja, das erschwert natürlich einiges. Was ich auch ziemlich schwierig finde dieses Jahr, ist das Verhalten vieler Fans. Das war natürlich schon immer ein Aspekt, allerdings ist mir das in den letzten Monaten wirklich arg drastisch aufgefallen. Für mich ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel die She-Hulk-Serie. An dieser Stelle möchte ich gar nicht darauf eingehen, ob die Serie jetzt qualitativ ist oder ob sie Fehler hat und so weiter. Ich finde einfach, dass die Serie vieles anders macht als bisher im MCU und genau das finde ich gut, weil das ist nötig. Jetzt kommen wir aber zum Knackpunkt. Die Serie macht etwas anders. Viele Fans, wirklich viele Fans, zerreißen die Serie in meinen Augen grundlos, weil etwas anders gemacht wird. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, würde die Serie alles genauso machen wie in den ganzen Projekten vorher, würden die gleichen Leute sich auch das Maul über die Serie zerreißen, weil eben alles gleich ist. Einen ähnlichen Fall sehe ich bei Andor von Star Wars. Andor macht vieles, vieles anders in der Herangehensweise als bisherige Star Wars Projekte. Wenn man die Serie zum Beispiel mit Obi-Wan vergleicht, da fällt einem deutlich auf, dass hier ganz, ganz viele andere Elemente einfließen, dass die Herangehensweise anders ist, wir haben eine ruhigere Inszenierung, die stark auf Storyaufbau setzt. Und auch hier wird vieles aus der Luft zerrissen. Und ja, da frage ich mich einfach, was wollt ihr dann haben? Etwas ist neu und ist, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Etwas wird gemacht wie bisher, etwas ist scheiße. Also wo genau muss die Schnittstelle sein, dass, ja, dass neue Herangehensweisen nicht direkt zerrissen werden? Weil genau das ist ja eigentlich das, wonach immer alle schreien. Alle Star Wars Filme, die nach, ja ich sag mal dem, vorsichtig ausgedrückt, dem Reboot erschienen sind, machen das nach dem gleichen Schema, scheiße. Jetzt kommt ein Projekt und macht es anders und es ist auch scheiße. Also irgendwo stimmt da ja was nicht. Und ich finde einfach, das ist gerade durch die große Implementierung von Social Media einfach ziemlich anstrengend, wenn man sich regelmäßig auf den verschiedenen Social Media Plattformen bewegt. Ja, weiß ich nicht, da kann man manchmal nur mit dem Kopf schütteln, was da teilweise von sich gelassen wird, weil ich finde es einfach wahnsinnig schade. Da sind wirklich ambitionierte und tolle Projekte, die von den Bewertungen her einfach keine realistische Chance erhalten, weil den Serien keine Chance zur Entfaltung gegeben wird oder den Film. Ich meine, da kann jetzt jeder wahrscheinlich sein Herzensprojekt einsetzen, wo man ja solche, ja ich nenne es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, Herangehensweisen vieler Leute bemerken kann. Und ich finde es schade, dass viele wirklich tolle Projekte dadurch auf der Strecke bleiben. Und ich hoffe wirklich, dass sich dieser Trend auf lange Sicht nicht fortsetzt. Einfach mal Projekten eine realistische Chance geben. Und wo wir schon bei Chancen sind, gehe ich jetzt unweigerlich in meine positiven Aspekte des Jahres 2022. Denn wie am Anfang bereits erwähnt, der Teufel ist zurück. Und was meine ich mit dem Teufel? Da meine ich niemand Geringeren als den Mann ohne Furcht. Matt Murdock, aka Daredevil, ist zurück im deutschen Comicmarkt. Eine, ja, wirklich, wirklich positive Entwicklung des Jahres. Denn Matt Murdock hatte es in den letzten Jahren hierzulande leider, wirklich, leider wahnsinnig schwer. Einst war der Absatz ziemlich gering, da entschied man sich bei Panini, den Teufel, ja, in die Hölle zu verbannen. Lange Jahre haben wir Fans darum gekämpft, nun ist er endlich zurück. Und dieses Jahr erschien die Daredevil Collection bei Charles Soule. Ein Omnibus mit über 1200 Seiten, der den kompletten Run von eben Charles Soule beinhaltet. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, zwischen 2016 und 2018 erschienen ist. Und das ist wirklich ein Run, der gelegentlich mal nicht so gut wegkommt. Ich muss allerdings sagen, mir gefällt er ziemlich gut. Man merkt durchaus, dass Charles Soule selbst ein praktizierender Rechtsanwalt war, denn der komplette Run hat viele, viele Elemente, die im Gerichtssaal spielen und wirklich spannend daherkommen. Und da merkt man einfach auch die Expertise eines ehemaligen Rechtsanwalts, die er da in seine Schreibe reinbringt. Und auch insgesamt, Phil Noto macht tolle Zeichnungen, Daredevil kommt richtig cool zur Geltung. Wir haben viele Arcs, wo Daredevil einen schwarzen Anzug trägt, was wirklich sau atmosphärisch ist und wirklich cool aussieht. Und auch seitens der anderen Charaktere, die enthalten sind, viele Gaststars, sage ich jetzt einfach mal. Der Punisher ist dabei mit einer eigenen kleinen Miniserie zusammen mit Daredevil, die tatsächlich auch schon in Deutschland einmal erschienen ist. Sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Auch, ja, viele andere Avengers sind dabei, viele alte Gegner von Daredevil, Wilson Fisk als der Kingpin, die Eule ist dabei, Gladiator und ja, da ist eigentlich für jeden was dabei. Auf meinem Blog findet ihr 5 Gründe, warum der ja wirklich fette Brecher mit seinen 1200 Seiten wirklich eine Empfehlung ist. Und das ist für mich auf jeden Fall einer der schönsten Aspekte des diesjährigen Comicjahres. Der Teufel ist zurück, unter anderem auch mit Devil's Reign. Devil's Reign ist ein Event seitens Marvel, was aus der Ongoing-Serie von Chip Starsky und Marco Cecchetto resultiert. Die kam bisher leider nicht raus bei Panini, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man ja jetzt unweigerlich am Soul Run erkennen kann. Und da bin ich mir eigentlich sicher, wenn sich der Soul Run gut verkauft, dann werden wir den Run von Chip Starsky auch noch hierzulande sehen. Ich habe ihn im US-Original bereits gelesen und kann ihn wirklich jedem ans Herz legen. Netterweise hat man die Vorgeschichte zu Devil's Reign veröffentlicht bei Panini, die quasi das Ende von Chip Starskys Run ja präsentiert. Glücklicherweise kann man aber auch sagen, dass man dieses Kapitel ziemlich gut eigenständig betrachten kann und es halt auch ohne Vorkenntnisse lesen kann, um dann bei Devil's Reign einzusteigen. Das Event ist mittlerweile auch komplett in Deutschland erhältlich, inklusive aller Tie-Ins und One-Shots, die dazu erschienen sind. Und das ist wirklich feinste Marvel-Action. Wer sowieso Bock auf Daredevil und seine Mitstreiter hat, ist hier wirklich bestens bedient. Darüber kommen wir auch direkt zu meinem zweiten wirklich positiven Aspekt des diesjährigen Comicjahres. Denn Panini bringt zugegebenermaßen schon ein bisschen länger, aber dieses Jahr auch in eher untypischeren Gefilden viele Omnibusse raus. Hierzulande erscheinen die guten Ziegelsteine, wie sie so gerne genannt werden, unter dem Deckmantel Deluxe Edition oder eben auch manchmal Collection, wie jetzt anhand von der Daredevil Collection bei Charles Soule zu merken. Und das finde ich eine wirklich tolle Entwicklung des Marktes. Denn ich war schon immer großer Fan der Omnibusse oder Deluxe Editions und da kamen ja jetzt seit einigen Jahren schon einige raus hierzulande. Den Anfang machte ja vor allem Conan. Mittlerweile kommen aber auch viele wirklich tolle Serien raus. She-Hulk bei Dan Slott, Daredevil, jüngst kam auch die Punisher Collection raus, unter anderem von Garth Ennis, was eigentlich lange Zeit eher als unwahrscheinlich galt, ist jetzt passiert, wirklich toll. Qualitativ sind die Bände wirklich sehr, sehr hochwertig. Die Dust Jackets, wie sie so schön genannt werden, also die Buchumschläge, haben eine schöne Qualität. Die Bücher selbst sind von der Bindung her eigentlich relativ ordentlich und auch von der Papierqualität. Eigentlich auch so, wie man es zumindest bei den Hardcovern von Panini gerne mal gewohnt ist. Ich meine, so ein paar Ausreißer gibt es immer, das werden wir ja alle wahrscheinlich schon mal miterlebt haben. Aber insgesamt sind die Omnis bei Panini wirklich auf einem sehr, sehr guten Kurs. Und auch die Horrorfreunde profitieren da ziemlich von. Da kamen zum Beispiel die Dracula Collection, eine Frankenstein Collection, Solomon Kane und auch eine Marvel Horror Collection, wo ganz, ganz viele Stories aus der Welt des Marvel Horrors enthalten sind. Bei Panini erscheinen auch von DC Comics viele Omnibusse, so zum Beispiel der Flash Run von Francis Manapul, die Batman Nightfall Saga mit 3 Bänden komplett und auch Flashpoint mit über 1500 Seiten. Das komplette DC-Event inklusive aller Tie-Ins, One-Shots und so weiter und so fort. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, da die Omnibusse ziemlich gut aufgenommen werden von den Lesern und Leserinnen, wie ich es bisher so merke, dass da auf lange Sicht auf jeden Fall noch einiges kommen wird. Und je besser sich die großen Titel verkaufen, desto eher ist auch mal die Chance, dass dann die ja eher nischigen Titel hier erscheinen, was mich auf jeden Fall freuen würde, weil ich ja tatsächlich viel in der Nische lese. Und ja, das sind so im Großen und Ganzen meine Pros und Cons von 2022 aus Sicht der Comics und Popkultur. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Türchen heute für euch interessant war und würde mich dahingehend auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht mal auf meinem Blog vorbeiguckt, www.renesnerdcave.de, oder besucht mich gerne mal auf Instagram. ebenfalls unter Renés Nerd Cave. Gerne Feedback, folgt auf jeden Fall auch den Ottis weiterhin und man sieht und hört sich. Habt schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Cheerio!